Ich persönlich bin doch immer wieder sehr bewegt, wenn ich sehe, dass Menschen das ewige Leben ergriffen haben. Und sie haben das hier, Maria und Isabel, bezeugt mit ihrer Taufe. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, gerade auch in der Apostelgeschichte, dann sehen wir immer wieder Beispiele, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft finden auf irgendeine Art und Weise den Herrn Jesus. Als es bei mir vor 40 Jahren so war, da habe ich persönlich gedacht, ja, ich habe Gott gesucht und gefunden und bin jetzt sein Kind geworden. Später habe ich meine Meinung ein wenig revidiert. Ich würde sagen, Gott hat mich gesucht und gefunden. Er hat meine Wege so gelenkt und geleitet, dass ich zu ihm finden durfte. Und den Tag, wo ich mein Leben bewusst Jesus Christus übergeben habe, ich weiß noch, es war der 6. September 1981, der letzte Tag einer Evangelisation, wo ich zum Glauben kam, 14-tägige Evangelisation, wo ich eine Aussprache mit dem Prediger hatte und im Gebet den Herrn Jesus aufgenommen habe. Das war der Tag, der mein Leben verändert hat. Ich staune ja, dass die Isabel schon hier ist. Eben gerade, du bist doch noch erst hier aus dem Wasser gekommen. Mein heutiges Thema, entsprechend dem heutigen Erlebnis der Taufe, habe ich geändert und möchte das Thema nennen, wer mit Jesus lebt, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht das schon so, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geworden. Es ist etwas Gewaltiges, wenn man das miterleben darf, wie ein Mensch in Christus ganz neu wird, ganz neue Wege geht, plötzlich Sinn im Leben bekommt. Das wünsche ich übrigens jedem, der hier in diesem Saal ist, dass er dieses neue Leben von dem Herrn empfangen möchte. Ich weiß nicht, wie dein Leben bisher war, aber die Bibel macht deutlich, unser bisheriges Leben, wie immer es auch verlaufen ist, kann neu werden, allerdings nur in Christus. Nicht unsere Anstrengung ist es, sondern in Jesus Christus, und das möchtest du heute bitte mitnehmen, kann dein Leben ganz neu werden. Ein Neuanfang ist möglich. Isabel und Maria haben es hier heute mit ihrem Lebensbericht und mit der Taufe bezeugt. Gott hat an ihrem Herzen gearbeitet und tut es weiterhin. Aber mal ehrlich, so ein Neustart ist nicht selbstverständlich. Vielleicht haben wir es schon oft versucht, vielleicht in der berühmten Silvesternacht, das und das wird anders, meistens hält es nicht lange an. Aber ein dauerhafter Neustart, der menschlich nahezu unmöglich ist, ist bei Gott doch möglich. Ich möchte uns aus Römer Kapitel 3 drei Verse lesen. Und da wird uns deutlich, warum solch ein neues Leben nahezu unmöglich ist. Denn da steht geschrieben, Römer Kapitel 3 ab Vers 10, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Würdest du damit übereinstimmen, dass kein Mensch wirklich gut ist? Wir vergleichen uns ja oft vielleicht mit anderen Menschen und meinen, dass wir ganz gut abschneiden. Die Bibel zeigt einen anderen Maßstab auf. Die Bibel zeigt auf, dass wir bei einem vollkommenen Gott, bei einem heiligen, gerechten Gott nicht gut abschneiden. Überhaupt nicht gut. Der Jesus sagt einmal zu seinen Zuhörern in Matthäus 5, 48, und das hört euch mal an, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist das möglich? Ich denke, der wirklich gesunde Menschenverstand wird sagen, nein, das ist nicht möglich. Die Bibel sagt, Gott ist vollkommen, er ist absolut heilig, er ist absolut gerecht. Können wir das von uns aus sagen? Ich denke, da wird die ein oder andere gute Tat uns vielleicht in den Sinn kommen, aber leider auch die vielen schlechten Taten, Worte, Gedanken. Wer von uns würde schon gerne haben, dass vielleicht, sagen wir an einem 24-Stunden-Tag, all seine Gedanken, die er hatte, an einer großen Leinwand offenbar werden? Ich lieber nicht. Aber der himmlische Vater, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der uns Menschen geschaffen hat, der heilig und gerecht ist, der kann eins nicht. Er kann Sünde in seinem Leben nicht dulden. Er kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Sünde ist eigentlich alles, was gegen Gott ist. Die Sünde fing an, auf den ersten Seiten der Bibel können wir es nachlesen, im Garten Eden. Gott hatte den Menschen wunderbar geschaffen. Die ganze Schöpfung war herrlich. Und Gott, der Schöpfer, und das Geschöpf, die Menschen, waren inniglich miteinander verbunden. Wir lesen auf den ersten Seiten, sie wandelten miteinander, sie sprachen miteinander. Es war eine einzige wunderbare Harmonie. Bis der Sündenfall eintrat, bis die Verführung durch die Schlange kam, dahinter steckt der Satan. Und der Mensch hat dieses einzige Gebot, was Gott den Menschen gegeben hat, übertreten. Und das hatte katastrophale Folgen. Gott hatte es vorausgesagt. An dem Tag, da ihr von dieser verbotenen Frucht esst, werdet ihr sterben müssen. An dem Tage, da sie von dieser Frucht aßen, zerbrach diese wunderbare Harmonie mit dem Schöpfer. Es besteht jetzt keine Beziehung mehr von Natur aus zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch ging seinen eigenen Weg. Und das ganze Leid fing an. Krankheit, Not und der Tod. Denn der Tod ist eine Folge der Sünde. Tod bedeutet im biblischen Sinne eigentlich immer getrennt sein von Gott. Das betrifft die Zeit, in der wir hier auf dieser Erde leben, natürlich, aber auch die Ewigkeit. Wenn nicht ein besonderes Ereignis eintritt, wie wir es bei Isabella und bei Maria gehört haben, dann bleibt diese Trennung von Gott bis hinein in alle Ewigkeit. Aber dieser Gott, der heilig und gerecht ist, er ist auch gleichzeitig liebevoll und barmherzig. Bereits im Alten Testament spricht Gott durch den Propheten Hesekiel in Kapitel 18, zweimal sagt er es, Gott freut sich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, über den Tod eines Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Gott möchte, dass wir Menschen auch im 21. Jahrhundert nicht Gott beiseite schieben und unser eigenes Leben leben, sondern mit ihm gemeinsam, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen. Doch wie denn? Wie können du und ich in eine Beziehung mit unserem Schöpfer wiederkommen? Wenn wir uns in die Welt hineinschauen, dann sehen wir, dass alle Menschen irgendwie wissen oder zumindest erahnen, es muss ein höheres Wesen geben, es gibt einen Gott oder wie immer man ihn nennen will. Und sie merken aber auch, irgendwie ist da eine Distanz. Irgendwie leben wir nicht so, wie dieser Gott offensichtlich es von uns wünscht. Und alle Völker, alle Nationen haben ihre Religionen, haben ihre Vorstellungen, wie sie vielleicht durch gute Werke, wie sie vielleicht durch ein religiöses Leben, wie sie in irgendeiner Art und Weise sich diesem fernen Gott nähern können. wie sie sich in einen Einklang mit ihm hineinbringen können. Ob es die fernöstlichen Religionen sind, ob es die großen Religionen des Islam, des Judaismus sind oder wie auch immer. Wir werden feststellen, alle Religionen scheitern. Warum? Weil es menschliche Vorstellungen sind, wie man im Einklang mit Gottes Willen leben kann. Aber unsere alte Natur, wir haben es ja gelesen, keiner ist gut, keiner kann vor Gott bestehen, wird immer dagegen arbeiten. Und wir können uns noch so viel Mühe geben. Wir werden es nicht schaffen, Gott zufriedenstellen zu können, denn Gott selber ist heilig und gerecht. Zur Zeit Jesu war er mit einem Juden zusammengekommen, der war ein Pharisäer, Nikodemus war sein Name. Das war ein Oberster der Pharisäer der damaligen Theologen, ein angesehener Mann, ein rechtschaffener Mann. Aber auch diesen Mann trieb es zu Jesus hin, wir lesen das in Johannes 3, in der Nacht suchte er das Gespräch mit dem Herrn Jesus auf. Und er wollte mit ihm sprechen, mit diesem, ja, Menschen, der da von Ort zu Ort ging, der das Evangelium verkündigte. Viele Menschen hingen an seinen Worten. Jesus Christus, so ist sein Name. Er wollte wissen, was hat es mit diesem Mann auf sich? Der hat nie Theologie studiert. Wieso hören ihm so viele Menschen zu? Sind sie von ihm so angetan? Und bevor es eigentlich zu einer theologischen Diskussion zwischen den beiden kam, zwischen Nikodemus und dem Sohn Gottes, Jesus Christus, da sagt der Herr Jesus ihm klipp und klar, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Wie geht's weiter? Wer weiß es? Du musst von Neuem geboren werden. Lieber Zuhörer, wenn du in eine Verbindung mit dem allmächtigen Gott kommen willst, dann musst du von Neuem geboren werden. Dann musst du ein neues Leben erfahren. Nicht erarbeiten, erfahren, das Gott dir schenken will. Gott in seiner Liebe hat selber dafür gesorgt, dass das möglich ist. Auf welche Art und Weise? Dieser barmherzige und liebevolle Gott. Und wir lesen diese bekannten Verse in Johannes 3. Ich lese mal die Verse 16 und 17. Johannes 3, 16 und 17, da steht es. Denn Gott, der Gott der Bibel, hat die Welt so sehr geliebt, in Klammern jeden einzelnen Menschen, damals wie heute, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Deswegen ist der Herr Jesus Christus vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Im Nachhinein haben wir sogar die Jahreszahlen nach ihm benannt. Wir leben heute im Jahre 2021 nach Christus. Und ich möchte noch einen weiteren Vers hinzuziehen, im gleichen Kapitel, Vers 36. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, Glauben heißt, sich ihm ganz anzuvertrauen. Wir haben es im Zeugnis gehört, Menschen können immer enttäuschen. Das ist so. Auch wir haben bestimmt schon andere enttäuscht. Gott in Jesus Christus enttäuscht nie. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Nicht, die werden es irgendwann einmal bekommen, die werden es sich irgendwann erarbeiten, die haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Ich sagte, dieser barmherzige, liebevolle Gott, auf der anderen Seite ist er heilig und gerecht und kann nicht mit Sünde im Einklang leben. Er hat einen Weg gefunden, wie wir dennoch in Frieden mit Gott leben können. Ich komme noch einmal auf Römer 3 zurück. Wir hatten da schon einige Verse gelesen und festgestellt, dass keiner von sich aus zu Gott kommen kann, weil alle gesündigt haben. Ich schiebe das mal kurz ein. Meistens, wenn ich diese Verse lese, erinnere ich mich immer an einen ehemaligen Afrika-Missionar, der dort auch in Afrika unter den dortigen Stämmen das Evangelium verkündigt hat. Und der Häuptling von diesem einen Stamm sagte zu ihm, also selbst wenn alle Sünder sind, ich nicht, ich habe noch nie etwas Böses getan. Und er überlegte kurz, ja, was soll ich solch einem Menschen antworten, der der Überzeugung ist, dass er noch nie gesündigt hat. Und dann sagte dieser Missionar zu ihm, wie ist nochmal dein Name? Ich sage jetzt mal Lumumba. Lumumba. Stimmt, von dir steht ja in der Bibel geschrieben. Was, von mir? Von mir, Lumumba, steht in der Bibel geschrieben? Ja. Soll ich es dir mal vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Und dann hat er diese Verse, die ich schon nannte, vorgelesen. Keiner ist gerecht, außer Lumumba. Nicht ein einziger, außer Lumumba. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, außer Lumumba. Alle haben sich von Gott abgewandt. Außer, wie geht es weiter? Lumumba. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger, außer Lumumba. Ich glaube, das hat den Mann überführt. Im gleichen Kapitel heißt es noch einmal, in Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Deswegen ist es nahezu unmöglich, ein wirklich neues Leben zu bekommen. Doch Gott sei Dank hört die Bibel hier nicht auf, sondern jetzt kommt die frohe Botschaft, das Evangelium. Es gibt 1000 Religionen, es gibt nur ein Evangelium. Evangelium heißt frohe Botschaft. Was ist diese frohe Botschaft? Vers 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit, erlöst hat. Ewiges Leben können wir uns nicht verdienen. Ewiges Leben ist ein Geschenk Gottes. Geschenke kann man annehmen oder ablehnen. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Es ist schon merkwürdig, dass ein Kreuz das Symbol des christlichen Glaubens ist, so ein Marterwerkzeug. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz stirbt. Jesus Christus wurde von den Juden durch die Römer ans Kreuz geschlagen. Wieso wurde Jesus verflucht? Wieso musste er ans Kreuz? Er fragte kurz vorher, wer kann mir eine Sünde nachweisen? Nicht eine Sünde konnten sie ihm nachweisen. Jesus Christus war der Einzige, er der Sohn Gottes und Mensch zugleich, der hier über diesen Globus ging und nie sündigte. Er war in einer ständigen Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Und dieser Jesus Christus hatte solch ein Erbarmen mit uns verlorenen Menschen, dass er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat, wo er vorher war. Er wurde als Baby geboren, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und er wuchs auf, er verkündigte das Evangelium und er war bereit, stellvertretend für uns Sünder am Kreuz die Schuld auf sich zu nehmen, unsere Sündenschuld. Von den Menschen, die längst bevor Jesus kam, gelebt hatten, von den Menschen, als der Herr Jesus gelebt hatte, und von den Menschen, die längst danach gekommen sind, auch von uns, hat er als der Sohn Gottes die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Am Kreuz rief er aus, es ist vollbracht. Ganz gewaltige Worte. Das ist das Evangelium. Er hat für uns die Schuld bezahlt. Und wir sind gerecht vor Gott, wenn wir an ihn glauben, den Gott, der Vater, für gerecht erklärt hat. Er hat ihn gerecht erklärt, indem er ihn nach 3 Tagen von den Toten hat auferstehen lassen. Jesus ist nicht wieder gestorben. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist er wieder aufgefahren zu seinem himmlischen Vater in den Himmel. Ich möchte 2 Dinge zusammenfassen. Wir sündige Menschen sind grundsätzlich mit unserer Geburt von Gott getrennt. Aber wir können in Jesus Christus wieder eins mit dem dreieinen Gott werden. Wir können in eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer treten. Und in Epheser Kapitel 2 wird das beides sehr deutlich noch einmal gesagt. Epheser 2, die ersten 3 Verse dort zeigen unser sündiges Leben an. Man könnte auch sagen, wenn wir von einem Christen sprechen, für unser Leben, bevor wir Christus finden durften. Da sagt der Apostel Paulus, indem er an die Gemeinde zu Ephesus schreibt, ganz klar: Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Ich glaube, auch in den Zeugnissen von unseren beiden Schwestern ist es deutlich hervorgeklungen. Es gab in ihrem Leben ein Vor Christus und ein Nach Christus. Das Leben vor Christus war grausam. Das Leben eines Menschen ohne Jesus bringt keine wirkliche Freude, keinen wirklichen Frieden. Denn, ob man es glaubt oder nicht, man wird letztendlich von dem Gegenspieler Gottes beherrscht, von Satan. Man tut zwangsweise den Willen Satans. Man lebt in Süchten, in diesem und jenem, und kann sich nicht daraus befreien. Von Natur aus unter Gottes Zorn. Doch dann kommt das Aber. Ab Vers 4. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, also getrennt waren von Gott, mit Christus, nur mit Christus, neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Ich finde die Taufe, die biblische Taufe, nicht wie wir sie in manchen Kirchen vielleicht vorfinden, diese Säuglingsbesprengung, sondern die Taufe im Wasser symbolisiert eins. Das Einssein mit Christus. Was haben wir hier gerade gelesen? Jesus Christus wurde gekreuzigt, er starb. Wir wissen, er wurde begraben, 3 Tage war er im Grab, dann wurde er auferweckt. Das ist ein Bild, wenn der Täufling bereit ist, diesen Schritt zu tun, das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Ich gehe hinein in das Wasser. Damit will er deutlich machen, mein altes Leben lasse ich hinter mir. Mein altes Leben mit all den gewohnheitsmäßigen Sünden. Ich gehe hinein ins Wasser. Ich lasse mich begraben. Für einen Moment bin ich nicht sichtbar. Bei dem Herrn war es 3 Tage im Grab. Hier beim Täufling ist es meistens deutlich kürzer. Und ich komme heraus aus dem Wasser. Das ist der Weg, das Zeichen, ich lebe jetzt mit Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Ich mache mich eins mit ihm, mit seinem Willen, mit dem Weg, den er für mich bestimmt hat. Gekreuzigt, begraben und auferstanden mit Jesus. Die Taufe, die Glaubenstaufe bezeugt das. Und so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Jesus Christus für uns getan hat. Und jetzt kommen noch drei Verse. Weil Gott so gnädig ist, Epheser 2, Vers 8, hat er euch durch den Glauben gerettet. Noch einmal wird wieder der Glaube betont. Dieses totale Vertrauen. Ich möchte Jesus Christus mich anvertrauen. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet. Warum eigentlich nicht? Das steht hier. Damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Oder andere Übersetzungen sagen, damit sich niemand rühme. Wir neigen schnell dazu, wenn wir mal was Gutes tun. Oh, habe ich doch gut gemacht, ne? Ja, ich bin's. Nein. Wir sind Gottes Schöpfung. Vers 10. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Das müssen wir begreifen. Wir sind nicht gerettet aufgrund unserer guten Taten, wenn wir sie denn wirklich vollbringen, sondern durch den Glauben an Jesus. Aber weil, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben und dadurch neues Leben bekommen haben, dann werden wir als Folge aus Dankbarkeit in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns dann gegeben ist, mehr und mehr die Taten vollbringen wollen, die der Herr Jesus für uns, für dich, für mich bestimmt hat, so wir gläubig sind. Der Herr Jesus Christus beginnt ein gewaltiges Werk in uns, wenn wir uns ihm anvertrauen. Er führt uns zu sich hin, er errettet uns von dem ewigen Zorn Gottes und er möchte, dass wir schon jetzt in einem neuen Leben wandeln. In einem Leben, das Gott gefällt. Nicht, indem wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und sonst was anstellen, sondern indem wir in einer engsten Verbindung mit dem Herrn Jesus leben und uns von ihm sagen lassen, was für mich persönlich ansteht, welche Aufgaben ich übernehmen darf. Die Liebe, so sagt der Herr Jesus, die Liebe untereinander ist das Erkennungszeichen des Christen. Nicht unbedingt das Kreuz an der Halskette oder der Fischaufkleber am Auto, sondern die Liebe Gottes, die selber praktisch wurde, indem Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sandte und ihn am Kreuz für uns hat sterben lassen. Diese Liebe soll auch in unserem Leben praktisch werden. Nicht allein in Worten, sondern auch in Taten. Gegenüber unseren Glaubensgeschwistern und gegenüber allen anderen Menschen, mit denen Gott uns zusammenführt. Und in dieser Liebe wird auch eins passieren. Wir haben den Wunsch und weil der Heilige Geist in uns ist seit unserer Bekehrung und Wiedergeburt, auch die Fähigkeit, Gottes Willen mehr und mehr zu erkennen und zu tun und die Gebote Jesu zu halten. Ein Gebot, ich habe es gerade genannt, ist die Liebe zueinander. Ein anderes Gebot wurde am Anfang schon mitgeteilt, dass ein Mensch zum Glauben kommt, sich taufen lässt und dann in einem neuen Leben wandelt und von Jesus lernt. Ich möchte abschließend noch einmal 2. Korinther 5 lesen und dann noch mit uns beten. Danach dürfen die Täuflinge noch mal hier nach oben kommen. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir, inzwischen auch Isabel und Maria, Botschafter Christi Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass ein Neuanfang in dir möglich ist und dass du uns führen und leiten willst. Wir werden weiterhin auch Probleme haben. Wir werden auch mal versagen. Wir werden vielleicht auch Krankheiten durchstehen müssen. Aber du gehst voran als der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Danke für dieses neue Leben aus dir. Amen.